Wir schauen während 5 Gottesdienste 5 Personen aus der Bibel an, die eine besondere Begegnung mit Gott hatten. Und mein Wunsch ist wie folgendes: dürfen Begeisterung bei diesen Personen zu sehen und zu sehen, was für ein Schatz im christlichen Glauben, was für ein Schatz in der Begegnung mit Gott besteht. Und wie ein Feuer entwickeln für das. Und wir sehen in unserem Text Jesus und wie er brennt für Gott. Wie alles in ihm für den Gott aufsteht oder hinknüllt. Und es sind eigentlich 3 Personen. Wir haben einen mega langen Text, oder haben wir wahrscheinlich festgestellt, außer wir sind eingeschlafen wie die Freunde von Jesus. Er hat einen ganz guten roten Faden, nämlich zeigt er schön, was macht Jesus. Was machen die Freunde und die besten Freunde von Jesus? Und was ist der Unterschied zwischen diesen 2? Auf das will der Lukas raus. Ein Bild, einen Kontrast schaffen zwischen dem, was Jesus macht, und dem, was seine Freunde machen. Erstens, was macht Jesus? In unserem Text, Vers 39 heisst, Jesus ist nach seiner Gewohnheit in Ölberg gegangen. Und alle anderen Berichte in der Bibel, die auch das erzählen, die weisen auf ein Detail hin, die sagen, Jesus geht in einen Garten, in einen Olivenhain. Und was macht Jesus dort? Er geht von seinen Freunden weg und geht auf die Knie und betet. Und der Text ist strotzt nur vor Begeisterung von dem Jesus für seinen Gott. Es strotzt davor, dass er, obwohl er das Schicksal von seinem Leben vor seinen Augen sieht, dass er den Gott sucht, ihn anfleht. In den anderen Berichten gesagt, 3-mal geht Jesus hin, knäulet nieder. Und es sind 4 Aspekte, die ich vom Gebet von Jesus möchte aufnehmen und wie es brennen entfachen für uns. Jesus, das Erste, was er macht, er geht nach seiner Gewohnheit. Der Lukas sagt das nicht einfach so nebensächlich, sondern er will auf etwas hinweisen. Jesus geht nach seiner Gewohnheit. Er hat einen Stil vom Gebet geboren in seinem Leben. Er ist Tag davor schon immer aus der Stadt Jerusalem rausgegangen zum Gebeten und jetzt geht er auch wieder. Es gibt viele Sachen in unserem Leben, die sind bipolar aufgebaut. Wir haben 2 Lautsprecher, ich habe zwar nur 1 Mikrofon. Wir haben 2 Füße, wir haben 2 Arme, wir haben 2 Gehirnhälften, wir haben 2 Augen, wir haben 2 Ohren und es gibt 2 Formen vom Gebet. Nämlich, es gibt auf der einen Seite so das spontane Gebet. Und ich stelle fest, jeder betet. Wenn man der Umfrage glaubt, wo gemacht werden in Europa, in den USA, dann können wir sagen, fast alle Menschen beten. Spontan. Auf der Autofahrt, auf dem Weg zum Job. Irgendein Stossgebet. Auch nur ein Seufzer vielleicht. Vielleicht auch nur die Frage, warum Gott lässt du das zu? So die spontanen Gebete, die kennen wir. Christen kennen sie auch. Das ist das, was einfach durch den Tag immer wieder geschieht. Und auf der anderen Seite, die zweite Art von Gebet, das sind die intimen Gebete. Die Gebete für sich allein, nicht einfach in einem besonderen Moment vom Alltag, sondern in einem gesuchten Moment, wo man sagt, ich suche den Gott. Und auf das will Lukas hinweisen. Jesus geht nach seiner Gewohnheit. Die Bedeutung von diesem Wort ist, er geht nach seinem Lebenswunsch, nach seiner Prioritätenliste, wo er sagt, einmal im Tag suche ich meinen Gott. Nicht spontan, sondern gezielt. Ich nenne die, für meine Hilfe nenne ich die 2 Gebetsformen so. Das eine ist das WhatsApp-Gebet und das andere ist das Candlelight-Gebet. WhatsApp, für die, die kein Handy haben, das ist eine Möglichkeit, wo du einfach kurz eine Nachricht an einen Freund schicken kannst. Es ist gezeichnet durch möglichst wenig Worte, durch möglichst viele Abkürzungen und ganz interessante Smileys. Das ist WhatsApp-Gebet. Kurz, spontan, einfach, direkt, intuitiv. Und auf der anderen Seite das Candlelight-Gebet. Das, wo nichts mehr anders läuft. Keine Musik, kein Fernsehen, keine Ablenkung, nur du und Gott. Wo nichts mehr anders da ist, nichts mehr anders zwischen dir ist. Und Jesus macht genau das. In dem Moment von seinem Leben sagt er, das ist meine Gewohnheit, das ist das, was mich auszeichnet, wie das Essen, das ich mir auch jeden Tag besonders, ja gut, man kann auch fastfoodmässig essen, aber wo ich mir besonders Zeit nehme. Das ist das, was er mit den Freunden immer gemacht hat. Und er sagt, das gehört auch Gott. Schau, beide Gebetsformen braucht es, sonst laufen wir schräg. Aber WhatsApp-Gebete sind wie Blitzlichter, die aufleuchten. Candlelight-Gebete lassen die Sonne aufgehen. Und Jesus hat darauf immer wieder hingewiesen, wenn du betest, dann such deine Kammer, deinen Ort, wo nur du bist, wo auch nur fast du, eine jüdische Kammer hat eigentlich nur gerade eine Person drin Platz gehabt, hätte gar nicht können zwei hier gehen. Nur du und dein Gott und dein Bett. Und Jesus, das Zweite, knüllt ab. Er geht auf die Knie. Es gibt das Lied von Hillsong, das bewegt mich mega. Im Refrain heisst es, ich stoße an den Himmel, wenn meine Knie den Boden berühren. Ich berühre den Himmel, wenn meine Knie den Boden berühren. Ein Steinmetz ist mal bei seiner Arbeit gsi, ist auf seine Knie gegangen und hat Feuersteine in bruchbare Stücke zerhackt. Ist mega dran gsi, mega intensiv. Und irgendwann kommt mal ein Pastor vorbei, schaut ihm so lang zu und irgendwann sagt der Pastor begeistert, hey, du machst genau das, was ich auch mache. Ich breche auch schwierige Angelegenheiten auf. Der Steinmetz schaut den Pastor so an und studiert lang und dann sagt er ihm, ja genau. Und ich mache es so, wie es du auch müsstest machen. Nämlich auf den Knie. Die Kirche hat das Knüllen vergessen. Grosse Gottesmänner und Gottesfrauen, das sind Personen gewesen, die hatten Hornhaut an den Knien gehabt. Der Stephanus ist vor seinem Schicksal, als er gesteinigt wurde, ist er auf die Knie gegangen. Der Petrus, bevor er eine Frau hat vom Tod auferwecken im Gebet, hat er alle anderen weggeschickt und ist auf die Knie gegangen. Der Paulus, den er Abschied hat genommen von Ephesus, von seiner liebsten Gemeinde, die er am längsten dient hat in seinem ganzen Leben, 3 ganze Jahre, er ist auf die Knie gegangen. Bevor er nach Jerusalem ist gegangen, hat gewusst, ich werde dort verurteilt, ist er auf die Knie gegangen. Wir haben so viel Befehl in der Bibel. Geht auf die Knie, hebt die Hände auf zu Gott. Und wenn wir bibeltreu sind, warum haben wir das Knüllen vergessen? Der Ludwig Harms, er war Erweckungsprediger im 19. Jahrhundert in der Lüneberger Heide in Deutschland. Und er war bekannt als ein Mann, der viel betet. Und dann ist der Leichenbestatter gekommen und hat Ludwig Harms die letzte Ölung geschenkt, beziehungsweise ihn gewaschen. Und dann sagt er im Anschluss, er hat eine ausgesprochen dicke Hornhaut an den Knien festgestellt. Wie der Ludwig Harms betet hat und auf die Knie gegangen ist. Wer im Reich Gottes etwas bewegen will, der hat dicke Hornhaut an den Knien. Es ist das, was das Christenleben ausmacht, auf die Knie gehen. Ich frage dich ganz persönlich, wann bist du das letzte Mal auf die Knie gegangen? Und hast den Gott angebetet? Und ich weiss, es gibt Ausreden. Aber ich muss sagen, der Petrus war pensioniert, als er das gemacht hat. Der Mose war 80, als er auf die Knie gegangen vor Gott. Wie gesagt, alles in mir sehnt sich nach dem Gott. Ich beuge mich, weil er das Beste ist. Von dem wirf ich mich auf den Boden. Und Jesus geht auf die Knie und betet zu seinem Gott. Und dann erbetet drittens laut. Jetzt denkst du, Mathis, woher weißt du, dass Jesus laut betet hat? Steht ja nämlich nicht im Text. Es ist ganz einfach. Jesus hat immer laut betet. Denn wenn seine Freunde in Hörweite waren, haben sie scheinbar gehört, was Jesus betet hat. Sie haben nämlich seine Gebete aufgeschrieben. Auch da sie sind nur ein Steinwurf von Jesus weg gewesen. Und bevor sie eingeschlafen sind, haben sie 3-mal gehört, was Jesus betet hat. Und sie schreiben auf, was er betet hat. Die Juden haben immer laut gebetet. Es war normal. Und jetzt ist es so, Gott wird deine Gebete nicht schneller erhören, wenn du laut betest. Aber was ich festgestellt habe, ist Folgendes. Wenn du über den ersten Schreck weg bist gekommen, dass du dich selber hörst, dann wirst du in Zukunft lieber ein einziges Gebet laut beten als 100 andere nur in Gedanken. Es macht etwas mit dir. Der christliche Glaube will sich verlieblichen. Mit unserem ganzen Denken, mit unserem Maul, mit unserer Zunge, mit unseren Knien, mit unseren Händen sollen wir sagen, Gott, du bist das Beste, was es gibt. Alles in uns soll mit eingeschlossen sein. Gott hat unseren ganzen Körper gemacht, nicht nur das Hirn. Und hat gedacht, das andere ist wie Beigemüse oder so Nebensächlichkeit. Alles möchte Gott von uns haben. Und schlussendlich, Jesus lüpft es nicht einfach zum Gebet. Es steht nicht, freudig hüpfend ging Jesus in den Garten, warf sich auf die Knie und betete zu seinem Gott. Nur so, weil die Olivenbäume gerade zu dieser Zeit richtig geblüht haben und gut geschmeckt haben. Sondern es heisst, Jesus riss sich los. Es war nicht einfach so, dass Jesus eine besondere Person war, die alles anders ist gefallen als uns. Wo es besonders einfach wäre, dass er jetzt ins Gebet geht. Er hat sich losgerissen zum Gebet. Er hat sich nach seiner menschlichen Seite anstrengen, er hat sich dazu entscheiden, er hat es vornehmen. Er hat nicht einfach gesagt, okay, ich warte, bis Gott irgendeine besondere Führung, einen Moment in mein Herz gibt, wo es mich gerade automatisch auf die Knie nimmt. Sondern er hat gesagt, ich reisse mich dazu durch. Es ist meine Gewohnheit, es ist das, was ich, auch wenn ich noch kein Gefühl habe, mache, weil ich weiss, ich habe es schon gemacht, weil ich Gefühl haben kann, weil Gefühl wieder werden kommen. Er hat das Gleiche gekannt wie ich, dass ich manchmal träge bin, müde bin. Und wenn ich stille Zeit mache, habe ich meistens noch ein gutes Kaffee bei mir und hocke in meinem super Poeng-Sessel. Und dann erlebe ich das genau gleich, die Überwindung. Und jetzt den Gott zu suchen und das Kaffee zu vergessen oder was sonst noch alles Schönes oder Schwieriges ist. Und etwas ist mir aufgefallen. Hast du den Unterschied gesehen zwischen Jesus im Garten Gethsemane und nachher bei der Verurteilung im Gericht, wo man ihn peitscht hat und schlussendlich am Kreuz? Weißt du, was der Unterschied war? Da ist er fast zu Grund gegangen. Da hat er zittert, da hat er Blut geschwitzt. Da hat er fast nicht mehr können, da ist er fast zerbrochen sogar. Das heisst, ein Engel hat man ihn stützen, dass er es überhaupt geschafft hat. Und nachher dann siehst du Jesus, wenn er ruhig vor seinen Verurteilern steht, sich schlagen lässt, wenn er gelassen dem Ganzen entgegengeht und weiss, ich gehe in der Kraft Gottes. Und das ist etwas, was mich begeistert, was ich immer wieder erlebe. Dass wenn ich mich durchgerungen habe, plötzlich der Moment kommt, wo alles kehrt. Ich komme aus dem Gebet anders, als ich reingegangen bin. Die Probleme sind ab und zu noch die gleichen. Die Schwierigkeiten und die Aufgaben und die Predigten, die ich schreiben muss, da hat sich nicht unbedingt etwas geändert. Aber die Art und Weise, wie ich dran gehe, plötzlich ist etwas, es ist wie, die Sonne ist aufgegangen und etwas ganz Neues ist gekommen. Jesus betet. Er geht auf die Knie. Er hat es zu seinem Lebensstil gemacht. Er macht es laut. Und er reißt sich dazu durch. Und jetzt die grosse Frage, ja, was machen denn die Jünger? Die Jünger, die drei besten Jünger, die drei engsten Freunde von Jesus, die schlafen. Der Judas, auch einer der engsten Freunde von Jesus, der verratet ihn. Und der Petrus verleugnet ihn dreimal. Auf was will der Lukas, wenn er das schreibt, raus? Eigentlich will er sagen, schau, alle verraten Jesus. Es spielt keine Rolle, welcher Freund von Jesus. Du fängst beim besten Freund von Jesus an, beim Petrus. Du fängst bei den drei besten Freunden an von Jesus, bei den Petrus, Johannes und Andreas. Und du gehst zum scheinbar, offenbar übelsten Freund von Jesus, zum Judas. Alle verraten ihn, alle lassen ihn allein. Der Lukas will auf etwas hinweisen, wenn es hart auf hart kommt mit dem Jesus, dann verleugnen wir alle. Ob du sehr fromm bist, ob du sehr christlich bist, ob du absolut 100% bekehrt bist oder halb bekehrt, später alle, wir alle verleugnen Jesus. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist der Kern der Sünde. Und ich weiss, das ist heute das Schwierigste zu erklären, auch den Christen, was Sünde überhaupt ist. Man hat immer ein bisschen falsche Vorstellungen. Ich möchte ein Beispiel machen, was Sünde ist. Eine Mutter, alleinstehend, hat keine Kinder, adoptiert einen Sohn Und sie investiert ihre ganze Zeit in den Sohn, ihre Finanzen, ihre Kraft, ihre eigenen Verwirklichungsziele, die sie haben könnte. Alles opfert sie für den Sohn. Und eines Tages kommt der Sohn ins Alter, wo er das Gymnasium gemacht hat, das Abitur, die Matur, und geht ins College, geht an eine Uni. Und die Mutter gibt ihm das ganze ersparte Geld, das er für das Studium aufwenden kann, wo er seine Semestergebühren zahlen kann, wo er Studentenheim zahlen kann. Und der Sohn geht hin, reist weg, geht ins Studentenheim und studiert dort. Und auf einmal hört die Mutter nichts mehr von ihrem Sohn. Er kommt nicht mehr vorbei, er meldet sich nicht mehr, sie hat kein Lebenszeichen mehr von ihm. Eines Tages klopft es an der Tür, der Sohn steht da und er sagt: Mami, ich habe dich gern, und gibt der Mami einen Kuss. Schau, ich habe ein Problem. Ich brauche noch mal ein bisschen Geld von dir. Er hat das ganze Geld verschwendet, er hat das Studium hingeschmissen. Und jetzt steht er da und sagt: Mami, küsst seine Mami, und sagt: Ich habe ein Problem. Und Mutter sagt: Sohn, ich habe dich auch gern. Aber wir haben wirklich ein Problem. Aber das Problem besteht in unserer Beziehung. Das Problem ist, dass du mich nicht küsst, weil du mich lieb hast, sondern weil du mich gebrauchst. Und der Sohn sagt: Mann, wieso bist du so stinkig? Was habe ich dir angemacht? Du hast mir das Geld gegeben, das ich brauchen kann. Was ist dein Problem? Wenn Gott ein persönlicher Gott ist, wie es die Bibel sagt, der Beziehung zum Menschen möchte, dann müssen wir sehen, dass du alles, was du hast, von ihm hast. Deine ganze Existenz, dein Leben, alles Gute, alles, was dein Leben geprägt hat, alles hast du von diesem Gott. Alles hat er dir, er hat sein Herz auf dich gesetzt. In Jesaja 49, Vers 15 bis 16 steht Folgendes: Kann eine Frau ihren Sohn vergessen? Und selbst wenn eine Frau das könnte, eine Mutter, ihren lieblich eigenen Sohn, ich werde dich nie vergessen, weil ich dich in meine Hand eingraviert, tätowiert. Selbst wenn eine Frau, eine Mutter, ein Kind könnte je vergessen in ihrem Leben, Gott kann das nicht. Gott sagt: Ich habe dich auf mein Herz genommen. Und mein grösster Wunsch ist, dass du auch mich auf dein Herz nimmst. Dass du nicht auf meinem Herz rumtrampelst. Der Sohn wird der Mutter sagen: Ja, Mami, was ist denn das Problem? Worin besteht denn das ganze Problem? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe doch gemacht, was recht ist. Und selbst wenn ich etwas gemacht habe, wo du nicht hättest wollen, was ist jetzt das Problem? Und Mutter wird sagen: Schau, mein Problem ist nicht, dass du etwas gemacht hast, was ich gar nicht wollte. Mein Problem ist, dass du mein Herz brichst. Und das ist Sünde. Sünde ist nicht, wir brechen das Gebot von Gott, sondern wir brechen sein Herz. Sünde ist nicht, wir trampeln auf das Gebot von Gott um, sondern wir trampeln auf sein Herz um. Dass wir Gott nicht ins Zentrum von unserem Herz stellen, sondern irgendetwas anderes. Bist du so sicher, dass du nicht etwas anderes im Zentrum von deinem Leben hast, als Jesus allein? Der Text wird sagen: Bist dir nicht so sicher darüber? Der Judas hat das Geld ins Zentrum von seinem Herz gestellt und hat Jesus darum verraten. Die drei engsten Freunde, die haben Angst ins Zentrum von ihres Herz gestellt und haben ihn allein gelassen im Gebet und haben geschlafen. Und der Petrus, er hat den Stolz ins Zentrum von seinem Herz gestellt. Sie alle haben ihn, und der Peter und der Lukas wird sagen: Jeder von uns, in jedem von uns schlummert die Tendenz, etwas anderes als Jesus ins Zentrum zu stellen. Die Judas geht hin, lässt sich bestechen, und dann heisst, er geht auf Jesus zu im Garten und checkst, was der Judas hier gemacht hat. Er küsst Jesus. Er redet ihn Rabbi an, so hat er ihn immer angesprochen, wie der Sohn immer seine Mami angesprochen hat. Und Jesus sagt: Schau, das ist nicht ein Kuss, wo du sagst, du hast mich lieb, sondern ein Kuss, mit dem du mich brauchst. Ein jüdischer Gelehrter hat auf den Punkt hingewiesen, wo das ganze Problem hängt. Ein Schüler hat im Judentum nie den Rabbi zuerst grüßen, sondern es hat immer zuerst den Rabbi grüßen und dann als zweites den Schüler. Und Judas kehrt das Ganze um. Er sagt, ich bin genauso gut wie du. Er zeigt, ich habe etwas anderes als du, ich brauche dich nicht mehr. Aber er macht es ganz verdeckt. Rabbi, Mami. Und küsst ihn. Du sagst vielleicht, ja, ich hätte Jesus nie verraten. Ich bin doch nicht ein Judas. Also Judas ist klar, er ist eigentlich gar kein Freund von Jesus, aber das bin ich nicht. Meine Frage, bist du ganz sicher, dass du kein Judas bist? Wo Jesus nämlich mit all seinen Freunden, mit dem Judas zusammen und das letzte Mal zusammengehockt ist, da sagt Jesus, schau, einer von euch wird mich verraten. Und weißt du, was dann alle Freunde gesagt haben? Sie sind alle gesagt, ich weiß ganz genau, was du meinst. Judas. Er ist. Wir haben uns immer angestrengt, er hat immer noch rumgelummert. Wir haben uns investiert, wir sind immer dabei gewesen, er ist immer irgendwo weg gewesen oder hat sich gemütlich gemacht, ist rumgehockt. Nein, sondern sie sagen alle zusammen, wer ist es etwa? Bin ich es etwa? Alle sind erschrocken über sich selbst. Wow, bin ich es vielleicht? Sie haben nicht gesagt, ah ja genau, der Judas ist es. Sondern sie sind alle gesagt, bin ich es? Vielleicht kannst du sagen, ja, ich bin nicht ein Judas. Aber bist du denn auch ein Petrus? Weil alle Berichte schreiben, zuerst die Verleugnung oder der Verrat vom Judas und dann die Verleugnung von Petrus. Und stellst du etwas fest? Der Judas hat Jesus nur einmal verraten. Der Petrus hat es dreimal gemacht. Wenn man harte Fakten einfach nennt, wie in der Bibel stehen, dann hat der Petrus dreimal mehr gesündigt als der Judas. Der Petrus, der beste Freund von Jesus, macht genau das Gleiche, sogar dreimal mehr wie der Judas. Auch er verlässt Jesus. Auch er lässt Jesus allein. Auch er sagt, lass mich in Ruhe mit dem Jesus. Dreimal lass mich in Ruhe mit dem Jesus. Ich will mein eigenes Ding. Er sagt genau das Gleiche wie der Judas. Und jetzt die grosse Schlussfrage. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und seinen Freunden? Der Unterschied ist folgendes. Die Freunde schlafen, Jesus betet. Die Freunde von Jesus lassen ihn allein, sagen, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Ich will den Gottessohn nicht mehr in meinem Leben. Und Jesus sagt, Gott, ich suche dich. Die Freunde nennen ihn verrechtlich Rabbi. Oder ich habe nichts mit dem zu tun. Und Jesus sagt liebevoll Vater zu Gott. Und schlussendlich, sie verleugnen alle. Alle verleugnen Jesus. Und was macht Jesus? Und das ist Grandioses. Schau, wo Jesus verraten wird im Garten, wo die jüdische Hoheit kommt mit den Soldaten, da schlägt der Petrus einem Malchus das rechte Ohr ab. Und weißt du, was Jesus macht? Jesus heilt nicht nur, was der Petrus verbockt hat, sondern vernichtet gleichzeitig auch alle Beweise gegen den Petrus. Stell dir Folgendes vor, dass der Malchus, dem das Ohr abgehauen worden ist, den Petrus anzeigt, vor Gericht schleppt und dann lesen wir vom Gerichtsstenograf, wie er das ganze Kreuzverhör aufnimmt, der Malchus aufsteht im Zeugenstand und sagt, der Petrus hat mir das Ohr abgehauen. Und der Richter fragt so, ja, welches Ohr genau? Das rechte. Und dann geht der Richter von seinem Platz, geht zum Zeugenstand, schaut das Ohr ganz genau an und sagt, das sieht für mich irgendwie recht normal aus. Und damit wäre das Verfahren beendet. Jesus hat nicht nur, was der Petrus gemacht hat, wieder in Ordnung genommen, sondern hat nur die ganzen Beweise, die gegen den Petrus bestanden wären, vernichtet. Wo der Petrus Jesus verleugnet, da macht Jesus das Gegenteil. Und dann kommt der Petrus und er steht im Vorhof und er hat Blickkontakt zu Jesus, der im Innenhof verurteilt wird von den Pharisäern und von den jüdischen Hohenpriestern. Und sie haben Blick, sie sehen einander. Der Petrus steht dort am Feuerli, wärmt sich und dreimal sagt er, der Jesus kenne ich nicht, ich habe nichts mit dem zu tun. Fragt mich nicht mehr danach, was wollt ihr eigentlich? Und in dem Moment, wo er das dritte Mal das gesagt hat, schaut Jesus ihn an und sagt kein einziges Wort. Und es war auch besser gewesen, dass Jesus kein Wort sagt. Im Augenblick, wo Jesus etwas gesagt hätte, hätte er den Petrus als seinen Komplizen verraten und ihn auch der Gefangenschaft ausgeliefert. Jesus schaut ihn nur an. Und ich glaube, weißt, das war nicht ein Blick von der Enttäuschung. Ich glaube auch nicht, das war ein Blick von Ärger in Jesu Augen. Der einzige Grund, wieso Jesus Blickkontakt aufnimmt, ist folgender. Blickkontakt schafft eine Beziehung. Jesus hat gar nichts mehr zu sagen, weil er hat gewusst, der Judas, der wird sich selber fertig machen wegen dem. Es war kein Blick, den er nicht mehr damit fertig machen wollte. Jesus hat ganz genau gewusst, aber ich schaue den Petrus an. Ich mache nicht das, was er gemacht hat. Und verstehst du, was das Leben, was das Adrenalin von Jesus war, er hat das Gegenteil gemacht, was wir würden machen. Und das hat mich mega begeistert, der Satz. Er hat das Gegenteil gemacht, was ich nach meiner Natur möchte machen. Und ich lade dich ein, an dem herumzustudieren, bei uns in der Kirche, in der Gemeinde. Wenn ein Ärger kommt, etwas stört dich, mach das Gegenteil von dem, was du würdest machen. Mach das Gegenteil von dem, was alle erwarten, was man machen würde. Mach das Gegenteil von dem, was in dir aufkommt. Wenn ein Streit kommt, mach das Gegenteil von dem, was du würdest sagen. Jesus macht genau alles anders wie die Jünger, wie seine Freunde. Und die grosse Frage ist, warum macht er das? Was ist sein Grund? Wieso hat er die Kraft, das anders zu machen? Vers 39 sagt, Jesus geht allein für sich nach seiner Gewohnheit in den Garten. Und jetzt, das ist die theologische beste Frage von dieser Predigt. Wieso weisen alle darauf hin, dass Jesus in den Garten geht? Auf was spielt der Text an? An Garten Eden. Ganz am Anfang in der Bibel hat es schon mal einen Garten gegeben. Ganz am Anfang in der Bibel hat es schon mal einen Garten gegeben. Zwei Personen allein vor Gott. Und Gott hat ihnen gesagt, vertraut mir im Blick auf den Baum und esset nicht davon, und dann werdet ihr leben. Esset nicht davon, weil es logisch ist, weil die Frucht irgendwie giftig wäre, weil die Frucht ist nicht giftig gewesen. Esset nicht, weil es irgendeinen Grund gibt, nicht davon zu essen, sondern esset allein, weil er mich gern hat, weil er dir damit sagt, ich esse nicht, weil du Gott gesagt hast, weil ich dich ins Zentrum von meinem Herz gestellt habe. Einfach, weil du Gottes Beste bist. Esset nicht und ihr werdet leben. Und die zwei haben davon gegessen. Sie haben gerade das gemacht, was sie nicht hätten sollen. Und jetzt Jahrzehnte später wieder ein Garten. Wieder eine Person vor Gott. Und Gott sagt zu dieser Person, zu Jesus, vertrau mir im Blick auf den Baum, im Blick aufs Kreuz, und du wirst sterben. Und was hat Jesus gemacht? Er hat Gott vertraut. Er hat das gemacht, was die ersten Menschen nicht gemacht haben. Gott hat zu Jesus etwas gesagt, wo er vorher zu keinem einzigen Mensch gesagt hat und wo er nachher zu keinem einzigen Mensch wird je sagen. Vertrau mir im Blick auf den Baum, aufs Kreuz, und du wirst sterben. Weil im Hintergrund tönt über unserem Leben, vertrau mir im Blick, dass ich Gottes Beste bin und du wirst leben. Und wir alle machen es nicht. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Petrus und dem Judas gsi? Judas hat einmal gesündigt, der Petrus dreimal. Der Judas hat Jesus einmal verraten, der Petrus dreimal. Wer willst du sein? Willst du der schlechteste Freund sein von Jesus oder willst du der beste Freund sein von Jesus? Was ist denn der Unterschied gsi zwischen diesen zwei? Der Unterschied war das, der Petrus hat geweint. Jesus hat den Petrus angeschaut und der Petrus hat geweint. Er hat plötzlich festgestellt, was er gemacht hat. Er hat verstanden, ich habe etwas anderes ins Zentrum von meinem Leben gestellt. Es gibt ein heiliges Weinen. Und ich frage dich, wann hast du das letzte Mal darüber geweint, über die Begegnung mit Gott, wo Gott dich angeschaut hat? Wann hat sich das letzte Mal berührt, was Jesus gemacht hat? Wo du plötzlich gemerkt hast, jetzt klopft der Heilige Geist an mein Leben an. Wo du plötzlich dein ganze Leben wie ein Film vor dir abgegangen ist und du genau gewusst hast, was eigentlich dran ist. Wo du gespürt hast, der Jesus, ich will den Jesus. Wir brauchen die heiligen Tränen wieder. Wir brauchen das Berührtsein von Gott. Und weißt du, wo du die Tränen wirst finden? Du wirst sie finden, wenn du für dich auf die Knie gehst. Es gibt Momente, wo ich anfange zu weinen aus Glück über den grossen Jesus. Wenn mich das so tief bewegt. Und weil ich weiss, der Jesus hat auch geweint im Garten. Aber aus seinem Leiden, aus seinem Schweiß ist Blut gekommen, weil er so bewegt war. Und bei mir kommen Freudentränen, weil der grosse Jesus etwas gemacht hat. Ich möchte dich einladen, gib dem Jesus eine neue Chance. Nimm wieder mal einen Vorsatz, ich gehe auf die Knie und ich bete den Gott mit meinem ganzen Leben an. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir, was für eine unglaubliche Leidenschaft du gehabt hast in deinem Leben. Dass du Gott ins Zentrum von deinem Herz, von deinem Herz gestellt hast. Dass du uns ins Zentrum von deinem Herz gestellt hast. Dass du alles hingegeben hast, dass du dich dem hingegeben hast, dass du gesagt hast, ich mache nicht das, was die Menschen würden machen. Ich mache nicht das, was wir nach unserer Natur würden machen, sondern ich mache das Gegenteil davon. Nicht um uns zu verklagen, sondern um Blickkontakt aufzunehmen und mit uns Gemeinschaft zu haben. Jesus, ich bitte dich, schenk uns wieder Tränen für das. Schenk, dass uns das berührt, dass es uns zu anderen Menschen macht, dass es mich bewegt, dass dort, wo etwas anderes kommt, ich darf wissen, nein, ich stelle dich, Jesus, ins Zentrum von meinem Leben. Ich danke dir für Karfreitag, den Mittelpunkt der Weltgeschichte, den Mittelpunkt von meiner Rettung, den Mittelpunkt von einer Beziehung mit dir, Jesus, mit Gott. Amen.